Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Guten Tag, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung in der Reihe Philosophische Brocken. Wir hören heute einen Vortrag von Sarah Nduip, der im Dezember 2018 im Otto-Mauer-Zentrum gehalten wurde. Sarah Nduip sprach auf Einladung der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie auf der Tagung Menschenrechte in interkultureller Perspektive, 70 Jahre UN-Deklaration der Menschenrechte. Zunächst kurz ein paar Informationen zum Referenten. Nach dem Studium der Philosophie in Tunesien und in Frankreich an der Sorbonne in Paris wurde er 2008 an der Universität Bremen über Schellings Identitätsphilosophie promoviert. 2011 erhielt er den Nachwuchspreis für Philosophie des Goethe-Instituts mit einem Beitrag zur Menschenrechtsdebatte in der gegenwärtigen arabischen politischen Philosophie. Im Rahmen einer Transformationspartnerschaft des Deutschen Akademischen Austauschdienstes initiierte er 2011 einen interdisziplinären Hochschuldialog mit arabischen Universitäten in Algerien, Ägypten, Libanon, Marokko und Tunesien zu den Themen Menschenrechte und Demokratie. Nachdem er an den Universitäten Kassel und Hannover gelehrt und geforscht hat, ist er nun wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Forschungsprojekts an der Universität Hildesheim. Das Projekt, an dem Sarah Nduip derzeit mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern arbeitet, hat den Titel Geschichte der Philosophie in globaler Perspektive. Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Aussagen des Referenten zu aktuellen Themen, zum Beispiel zur Menschenrechtsdebatte in Tunesien, sich auf den Dezember 2018 beziehen, als Sarah Nduip eingeladen war auf der Tagung 70 Jahre UN-Deklaration der Menschenrechte zu sprechen.
Ja, schönen guten Abend. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese freundliche Einladung, über Menschenrechte zu debattieren. Ich möchte gern vorweg sagen, dass ich nicht mit dem Islam als solcher mich beschäftige. Dieser Titel hat so einen Verkündigungscharakter. Allerdings denke ich ernsthaft, dass es man von großen Pauschalisierungen wie islamische Staaten und arabische Welt ein bisschen wegzugehen. Das merken wir gleich an einer Debatte oder vor allem nach dem arabischen Frühling, Anführungszeichen, zum Beispiel, was in Tunesien momentan passiert. Leider ist kaum Nachrichten über die große Menschenrechtsdebatte in Tunesien. Ich sage nur dazu, es gab im letzten Sommer einen revolutionären Bericht oder ein Dokument zur Freiheiten und individuelle Menschenrechte, die für absolute Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau plädieren, aus dem Geist des Islam sozusagen. Und dieses Dokument liegt in über 150 Seiten vor und wird ratifiziert. Die Regierung hat letzte Woche befürwortet, dass dieses Dokument ratifiziert, das heißt, wird im Parlament weiter diskutiert und wir diskutieren in diesem Land seit über ein Jahr über solche Themen, die leider, sage ich mal, in der europäischen Öffentlichkeit nicht wahrgenommen sind. Nicht wahrgenommen sind, das ist mein Problem. Das heißt, werde ich über eigentlich Philosophen reden, die relativ und sehr wenig bekannt sind. Auch in unterautoritären Systemen ist nicht alles schwarz-weiß zu sehen. Das heißt, wie Sie wissen, Menschenrechte werden erkämpft. Und das ist eine Grundvoraussetzung für Menschenrechte, dass sie erkämpft werden. Und daher werde ich über kritische Stimmen arabischer Philosophen, wie man über Erklärungen für Menschenrechte im Islam oder in der arabischen Welt ja reden kann. Ich beginne mit einem Zitat von einem Rechtsphilosophen, einem Juristen namens Iyad bin Ashur. Er hat ein Buch vor kurzem geschrieben mit dem Titel Die zweite Fatiha in Anlehnung an den Koran, so Eröffnungssure Islam und Menschenrechte. Und dies ist ein wichtiges Buch zu dieser Debatte. Und dort ganz klar sagt Ben Ashur, dass die Universalität von Menschenrechten nicht transzendental gedacht werden kann und muss, sondern sie muss durch Konsens und ständige Auseinandersetzung entstehen. Und wenn wir sagen Interkulturalität, meinen wir überhaupt nicht Harmonie, sondern auch oder vor allem Konflikte. Und über Konflikte können wir vor allem diskutieren. Heutige Gesellschaften sind im zunehmenden Maße mit Problemen konfrontiert, die sich aus dem Zusammentreffen von Kulturen, Migrationsbewegungen, ökonomischen Verflechtungen im Zeitalter der Globalisierung ergeben. Unter Bedingungen des Mit- und Nebeneinander verschiedener Kultur ist die Debatte um die Menschenrechte kritisch zu reflektieren. Dabei spielt die Diskussion um Strategien der Implementierung und Begründung der Menschenrechte eine wichtige Rolle zur Neugestaltung und Rekonstitution kultureller und politischer Identität, wie der Beispiel momentan in Tunesien oder weniger in Marokko. Es gibt weder die eine Kultur noch die Kultur als hermetisch abgeschottete Einheit. Kultur ist hier in einem weiten Sinne verstanden als Loslösung des Menschen von den einschränkenden Bedingungen des Naturzustandes durch Ausbildung seiner eigenen und sittlichen Kräfte. Sie ist daher auch der Inbegriff der menschlichen Einrichtungen und Werke in einer Region oder in einer Zeit. Der Definition der UNESCO zufolge kann die Kultur, ich zitiere, in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Tradition und Glaubensrichtungen. Zitat Ende. Innerhalb von Kulturen gibt es unterschiedliche Werte und Normenvorstellungen. Dies ist ein einfacher, aber kein selbstverständlicher Satz. In den politischen Debatten werden Kulturen häufig als voneinander getrennte Entitäten dargestellt, so als sie könnten sie einander nicht beeinflussen, so als folgen sie keiner inneren Dynamik. Im Gegensatz dazu zeigt die intra- und interkulturelle Debatte um Menschenrechte, wie Grenzen innerhalb einer Kultur sowie zwischen den Kulturen aufgelöst, verschoben und neue Grenzen gezogen werden können. Sie sind, die Grenzen zwischen scheinbar stabilen Kulturen, nicht mehr gegeben, weder durch soziale Konstrukte wie Nation, Ethnie, Religion oder Tradition, noch durch homogene und starre individuelle sowie kollektive Identität. Kulturelle und politische Identitäten entstehen und verändern sich ständig aufgrund der Dynamik von Bedürfnissen und Interessen, Überzeugungen, Werteinstellungen und Normen. Am Beispiel der Debatte um die Menschenrechte zwischen Universalismus und Kulturpluralismus in der arabischen islamischen Philosophie der Gegenwart kann man die vielschichtigen Prozesse von Selbstkritik und Entgrenzung genauer beobachten. Das Anliegen der Selbstkritik liegt darin, die Grenzen der kulturrelativistischen Auffassung der Menschenrechte zu zeigen und die Universalität der Menschenrechte von einem religiösen und hegemonialen Machtanspruch zu befreien. Menschenrechte sind Rechte, die einem jeden Menschen ungeachtet aller seiner sonstigen Eigenschaften und alleine Kraft seines Menschseins zukommen sollen. Es handelt sich dabei nicht um eine Sachverhaltsdefinition, sondern um eine normative Forderung, wobei die verschiedenen geschichtlichen Entwicklungen der Umsetzung der Menschenrechte innerhalb der einzelnen Kulturen nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Im Folgenden wird die Kritik an regionalen arabischen und islamischen Erklärungen der Menschenrechte aus der Sicht ausgewählter Position der arabischen Gegenwartsphilosophie thematisiert. Dabei werden drei wichtige Begriffe herangezogen, die im Zentrum der Kritik stehen. Erstens Kulturrelativismus, das ist das erste Kapitel. Zweitens Historizismus und drittens Naturalismus. Für regionale Erklärungen der Menschenrechte werden drei Beispiele aus dem islamischen und arabischen Kulturkontext gewählt, die von arabisch-muslimischen Staaten ratifiziert worden sind und auf nationaler wie internationaler Ebene sehr kontrovers diskutiert werden. Es sind die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam von 1981, die Kairo-Erklärung über Menschenrechte im Islam von 1990 und die Arabische Charta der Menschenrechte von 1994. Eine bearbeitete Version dieser Charta wurde im Jahre 2004 in Tunis beim Gipfeltreffen der Arabischen Liga angenommen. Sie sehen, das ist 2004. Nach 2011 wurden diese Charta in Tunesien sehr kritisch diskutiert und auch zum großen Teil oder teilweise abgelehnt, teilweise revidiert. Parallel zu diesem Erklärung gab es im arabischen islamischen Kulturraum unterschiedliche kultur- und rechtsphilosophische Versuche, die sich mit diesem Erklärung kritisch auseinandersetzen. Die konstruktive Bedeutung einer solchen Kritik besteht darin, den Prozess der Implementierung der Menschenrechte zu reflektieren, um eine gesellschaftliche und kulturelle Orientierungsmöglichkeiten anzubieten. Kritik ist dabei nicht als eine reine geistige Tätigkeit zu bestimmen, sondern als eine auf die historische Realität bezogene Macht des Denkens und des Handelns. Es sei in diesem Zusammenhang hervorgehoben, dass die kritische Auseinandersetzung mit der regionalen Erklärung für Menschenrechte im Rahmen des Paradigmas der Kritik und Selbstkritik in der arabischen islamischen Philosophie der Gegenwart zu verorten ist. Dieses Paradigma von Kritik und Selbstkritik beginnt eigentlich mit dem syrischen Philosophen Al-Azm, AZM, der 1968 so ein wichtiges Buch geschrieben hat, heißt Selbstkritik nach der Niederlage, und dann zusätzlich noch ein weiteres Buch heißt ja Kritik des religiösen Denkens. Und mit diesen Schriften von dem syrischen Philosophen Sadiq Jalal al-Azm ist das Paradigma der Selbstkritik in der arabischen Philosophie der Gegenwart ja entstanden. Es wird in meinem Vortrag in erster Linie darum gehen, zu zeigen, inwiefern solche Erklärungen Ausdruck, das ist meine These, fehlender demokratischer Legitimität und Rechtsstaatlichkeit sein können und im Widerspruch zur normativen Universalität der Menschenrechte stehen. Es ist dabei nicht beabsichtigt, wie gesagt, den Islam als Religion und Kultur in Frage zu stellen, sondern zu reflektieren, wie solche Erklärungen seitens autoritärer Staaten zur Instrumentalisierung der Menschenrechte führen und die innovative Leistung einiger islamischer Intellektuellen und Theologen zu ignorieren versuchen. Zum Kulturrelativismus. Das erste Problem, mit dem diese Erklärungen konfrontiert werden, ist der Kulturrelativismus. Obwohl sie einen Universalitätsanspruch erheben, sind diese Erklärungen meistens nur im Kontext der Scharia, das heißt des islamischen religiösen Gesetzes, verständlich. Somit wird die Universalität der Menschenrechte eingeschränkt und durch ein religiöses Verständnis ersetzt. In der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Islam wird zum Beispiel verkündigt, ich zitiere: Wir Muslime der verschiedensten Völker und Länder verkündigen, eigentlich sind die Staaten und nicht Muslime, verkündigen diese Deklarationen im Namen des Islam. Über die Menschenrechte, über die Menschenrechte hergeleitet aus dem edlen Koran und der reinen Sunna der Propheten. Des Weiteren wird in der Präambel der Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam betont, ich zitiere, dass grundlegende Rechte und universelle Freiheiten im Islam ein integraler Bestandteil der islamischen Religion sind und dass grundsätzlich niemand das Recht hat, diese ganz oder in Teilen auszusetzen oder zu verletzen oder zu missachten. Insoweit als sie bindende göttliche Befehle sind, enthalten in den enthüllten Büchern Gottes und durch den letzten seiner Propheten gesandt, um die vergangenen göttlichen Botschaft zu vervollständigen. Zitat Ende. Obwohl die arabische Charta der Menschenrechte mit dem Buchstaben und dem Geist der Allgemeinen Erklärung 1948 besser zusammenstimmen scheint, findet sich doch der restriktive Vorbehalt der Übereinstimmung mit dem islamischen Gesetz. Um mehr begriffliche Klarheit zu schaffen, ist es angebracht, den vieldeutigen Begriff der Scharia genauer zu erläutern. Man kann grundsätzlich zwischen zwei koranischen Ausdrücken zur Bestimmung des religiösen Gesetzes unterscheiden. Scharia und Minhaj. Erstens, Scharia bedeutet wörtlich, irgendeine Aktion zu beginnen. Das ist, was es meint. Technisch gesehen bedeutet der Terminus im religiösen Recht die anfängliche Begründung einer rechtmäßigen religiösen Praxis. Folglich bezeichnet Scharia im religiösen Recht das religiöse Gesetz. Allerdings hat Scharia zwei Bedeutungen. Allgemein bezeichnet der Begriff das Legitime und die für die Religion spezifische Bedeutung ist das, was zum religiösen Gesetz gehört. Die Verbindung der beiden Bedeutungen impliziert, dass das religiöse Gesetz das ist, dessen Legitimität selbst evident ist und deshalb von der Fitra bzw. von der Natur abhängt, die Gott von dem Menschen verliehen hat. Nahja, zweitens, bedeutet wörtlich die Bahnung eines Wegs und als Terminus des religiösen Rechts hebt der Begriff auf die Fortdauer und Beharrlichkeit der Anwendung der Scharia ab. Minhaj bedeutet einen Weg zu durchlaufen bzw. eine Wegbegleitung. Man kann zunächst den Kulturrelativismus als eine Form des ethischen Relativismus auffassen, der die Formulierung, Implementierung und Begründung von Werten, Normen und somit auch von Rechten wie Menschenrechte einschließt. Außerdem sind damit Strategien der Rechtfertigung unterschiedlicher Lebenspraxen sozialer, politischer, kultureller und religiöser Art gemeint. So wird zum Beispiel der Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam ein Weltrelativismus vorgeworfen, der aufgrund ihres religiösen Hintergrunds die Universalität der Menschenrechte in Frage stellt. Denn sie bezieht sich nur auf eine bestimmte Auslegung der Scharia, ohne deren Kontextualisierung und Historisierung zu berücksichtigen und zu thematisieren. Die Kritik des Weltrelativismus der Kairoer Erklärung kommt zum Beispiel bei dem tunesischen Philosophen Fath Triki deutlich zum Ausdruck. Ich zitiere ihn auf Deutsch, weil es ja erfreulicherweise ein Werk von ihm jetzt ins Deutsch übersetzt worden ist. Doch, schreibt er, die Lektüre der Präambel und verschiedener Artikel dieser Erklärung zeigt, dass sie in einer Form von Weltrelativismus gründet, denn es wird oft behauptet, dass alle Werte wie die individuelle Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Bewegungsfreiheit, die Freiheit des Kultus, die Freiheit des Ausdrucks, der Status der Familie und andere mehr mit dem islamischen Gesetz, der Scharia, konform sein müssen. Welches Verständnis der Scharia liegt der Kairoer Erklärung zugrunde? Hängt die Interpretation der Scharia von theologischen und politischen Machtverhältnissen ab? Wer bestimmt, was konform oder nicht konform mit der Scharia ist? Wie sind die Machtverhältnisse zwischen Religion und Politik zu erfassen? Auch wenn auf diese Fragen hier nicht ausführlich eingegangen werden kann, so ist es dennoch wichtig hervorzuheben, dass es keine klare Definition von Scharia in den oben erwähnten arabischen und islamischen Erklärung für Menschenrechte gibt. Trotz der Absolutsetzung der Scharia in der Kairoer Erklärung und ihrer Überordnung über alle anderen Lebensentwürfe blieb der Begriff undefiniert. Dies macht gerade den Weg für willkürliche Entscheidungen autoritärer Staaten frei, die Freiheit zu kontrollieren und Menschenrechte zu instrumentalisieren versuchen. Der große Mangel, schreibt auch Triki, diese Kairoer Erklärung ist also, dass sie konservativ ist, weit davon entfernt, eine Perspektive der Modernisierung und Anpassung der Scharia an die Erfordernisse des gegenwärtigen Lebens zu eröffnen, beschränkt sie sich darauf, für die meisten Rechte, die sie einräumt, den unverlässlichen islamischen Rahmen in Erinnerung zu rufen. Fathi Triki setzt vor, anstatt ein Text eindeutiger Beförderung der Menschenrechte zu sein, ist die Kairoer Erklärung in einer relativistischen Perspektive der Selbstversicherung einer bedrohten und übel zugerichteten Identität verfasst, die umso mehr für andauernden Rassismus und die immer stärker anbrandende Welle von Islamophobie verantwortlich ist, je angreifbarer die politischen Regime der muslimischen Länder aufgrund von zwei fehlenden Voraussetzungen sind: Rechtsstaat und demokratische Legitimität. Diese Philosophen erinnere ich ganz kurz, sie leben nicht in Europa, sie leben in ihren Ländern. Die oben erwähnten arabischen und islamischen Erklärungen für Menschenrechte gründen in ethischen Kulturrelativismus bzw. in Wertrelativismus und sind Ausdruck politischer Interessen autoritärer Staaten, die sogar die innovativen und modernen Interpretationen der islamischen Jurisprudenz außer Acht lassen. Somit erscheinen sie eher als Instrument der Verteidigung religiöser und kultureller Identität, die begrenzt und geschlossen ist. In Anschluss an den vorherigen Vortrag wollte ich darauf hinweisen, dass diese Debatte eigentlich 80er, 90er Jahren geschehen ist. Das heißt, Saudi-Arabien von 1948 ist nicht mehr das gleiche Land von so in den 80er, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, ist sie heute auch so nicht mehr. Das wissen Sie schon. Historizismus. Der Vorwurf des Historizismus wird in Anlehnung an die Überlegungen des Rechtsphilosophen und Verfassungstheoretiker, ich sage Ben Ashur, heißt Ayyad Ben Ashur, in seinem Buch La deuxième Fatiha, l'Islam et la pensée des droits de l'homme, thematisiert. Dieses Buch liegt in zwei Sprachen vor, im Arabischen und im Französischen. Ein paar Seiten von diesem Buch wurden ins Deutsch übersetzt. Mit dem Ausdruck Historizismus, sagt Ben Ashur, wird eine Philosophie bezeichnet, die die Normen des Verhaltens ausgehend von der einzelnen historischen Erfahrung bestimmt oder rechtfertigt. Dieser Historizismus kann unterschiedliche Ausdrucksweisen haben. Die erste und gebräuchliche besagt, dass die Geschichte die einzige Quelle der Werte und Normen sei bzw. sein muss. Die zweite drückt aus, dass das Recht durch die Geschichte der Zukunft sanktioniert und legitimiert wird. Das heißt, durch die erfolgreiche Umsetzung. Zitat Ende. Die folgenden Überlegungen sind auf die erste Variante des Historizismus bezogen. Die Geltung der Menschenrechte wird in dieser historischen Sichtweise als kulturell bedingt verstanden und lässt daher eine Relativierung im Namen der Eigenrechte von Kulturen zu. Einige konservative muslimische Autoren, wie zum Beispiel Maududi, werfen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 vor, dass sie ihre Wurzel in der jüdischen christlichen Tradition und der europäischen Moderne haben. Und glücklicherweise für mich, als aufgeklärter arabischer Philosoph, sind alle Konservativen in europäischen Sprachen übersetzt worden. Die arabischen Philosophen sind leider nicht übersetzt, aber Maududi finden sie in mehreren Sprachen sozusagen. Europäische Sprachen meine ich. Demgegenüber werden dementsprechend eigene Menschenrechtserklärungen in Bezug auf den muslimischen historischen kulturellen Kontext begründet. Ein erstes Beispiel hierfür ist der erste Absatz in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Islam aus dem Jahre 1981. Dort heißt es, ich zitiere: Vor 14 Jahrhunderten legte der Islam die Menschenrechte umfassend und tief begründet als Gesetz fest. Zu ihrem Schutze umgab er sie mit ausreichenden Sicherheiten. Er gestaltete seine Gesellschaft nach Grundregeln und Prinzipien, die diese Rechte stärken und stützten. Ein zweites Beispiel bezieht sich auf die Kairoer Erklärung. Dort wird, ich zitiere, die zivilisatorische und die historische Rolle der islamischen Umma in den Vordergrund gestellt. Zitat Ende. Diese Umma ist die, zitiere, die Gott zur besten Form der Nation machte, die der Menschheit eine universelle und ausgewogene Zivilisation gegeben hat, in der Harmonie zwischen diesem Leben und dem Leben danach herrscht und Wissen mit Glauben einhergeht. Zitat Ende. Ganz kurz nebenbei gesagt, diese Debatte, Verbindung mit Recht und Naturrecht und mit Gott, ist schon in der Erklärung der Menschenrechte sehr kontrovers diskutiert. Charles Malik verbindet das sehr explizit als arabischer christlicher Philosoph mit Gott. Deshalb ja ist diese Natur, hinter diesem Natur gibt es viele Interpretationsmöglichkeiten. Was heißt ja, die Rechte sind von der Natur gegeben. Viele interpretieren das in konservativen Sinne und sagen, das ist von Gott. Das heißt, sie versuchen, Natur mit Gott gleichzusetzen. Dies ist nicht nur im islamischen Kontext relevant, aber auch in anderen christlichen und anderen Religionen auch zu beobachten. Diese Herangehensweise an die Interpretation der Menschenrechte ist meines Erachtens reduktionistisch und illusionär. Sie führt die Genese der Menschenrechte auf eine idealisierte Epoche zurück und begrenzt ihre Gültigkeit oder Geltung auf nur eine bestimmte Kultur. Daraus ergeben sich zwei Fragen. Erstens, welche Folge resultiert daraus, wenn Menschenrechte auf eine Religion, eine bestimmte, zurückgeführt werden? Zweitens, wie lässt sich eine derart reduktionistische und kulturrelativistische Leseart der Menschenrechte im Zusammenhang der Kolonialismusdebatte erklären? Erstens, man sollte streng zwischen zwei unterschiedlichen Wert- und Rechtssystemen unterscheiden, wenn man über Rechte im Islam spricht. Im ersten Rechtssystem bzw. in der Pflichtenlehre ist die Rede von Gottesrecht, im zweiten hingegen von Menschenrechten. Der Rechtsbegriff entspricht im klassischen Arabischen dem Begriff Al-Haqq, der eines der zahlreichen Attribute und einer der Namen ist, die die Muslime Gott zusprechen. In der Aussage Allah al-Haqq meint der Begriff al-Haqq sowohl das Wahre als auch das Richtige im Gegensatz zum Falschen. In einem theologischen Sinne, der für die islamische Jurisprudenz relevant ist, bedeutet dies, dass Gott die Quelle und zugleich der Empfänger der Rechte sei. Hierauf basierend auch die Formel Gottesrecht, Haqqallah, und damit vice versa die Lehre der Pflichten der Menschen gegenüber Gott. Es ist diese Auffassung bezüglich des Rechts bzw. der Pflichten, die den unterschiedlichen islamischen Menschenrechtserklärungen zugrunde liegt. Wenn ich sage islamischen, heißt von islamischen Staaten ratifiziert worden. Man kann der islamischen bzw. der islamisierten Auffassung der Menschenrechte vorwerfen, dass sie die Rechte mit dem Inhalt der modernen Menschenrechte fühlt, obwohl der Begriff eigentlich eine Pflichtenlehre und nicht ein Begriff von Menschenrechte ausdrückt. Hieraus erklärt sich, dass die verschiedenen islamischen Menschenrechtserklärungen Pflichten vor Augen haben, wenn sie von Rechten als Menschenrechten sprechen. In der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Islam liest man, Menschenrechte sind in dieser Niederlegung ewige Rechte, von denen nicht abgestrichen, geändert, aufgehoben oder ausgesetzt werden darf. Sie sind Rechte, die der Schöpfer, gepriesen sei er, festgelegt hat. Der Mensch, wer immer er auch sei, hat kein Recht, sie auszusetzen oder so oder zu verletzen. Die ihnen eigene Unverlässlichkeit enthält weder durch den Willen des Einzelnen, auf sie zu verzichten, noch durch den Willen der Gesellschaft, die vertreten wird durch den Willen, die vertreten wird durch Institutionen gleich welcher Natur und gleich welcher Macht, die diesen ihnen bewilligt. Zitat Ende. Zweitens, in diesem Zusammenhang ist klar, dass den Menschenrechten in kulturalistischer Perspektive keine universelle normative Dimension zugeschrieben werden kann, da die Norm aus einer bestimmten historischen Erfahrung hervorgeht. Eine von außen vorangetriebene Implementierung der Norm wird als Kolonialismus oder Imperialismus betrachtet. Und das ist eigentlich das Argument autoritärer Staaten sozusagen. Sie sagen, nein, das ist von oben implementiert. Der Universalität der allgemeinen Erklärung werden regionale Menschenrechtserklärungen gegenübergestellt, um die Authentizität der eigenen Kultur zu betonen. In diesem Zusammenhang bemerkt der algerische Philosoph, da haben Sie sein Zitat, und Islamwissenschaftler Mohammed Arkoun, ich zitiere ihn: Hier kommt nun die islamische Erklärung der Menschenrechte in ihrer ganzen ideologischen und psychologischen Tragweite zum Ausdruck. Sie gibt den gläubigen Bürgern die nötigen Garantien in Bezug auf die Proklamierung der von Gott verbürgten Rechte. Sie erklärt die laizistischen Forderungen westlichen Ursprungs für untauglich. Sie stellt das Vertrauen in die Modernität des islamischen Gesetzes und in seinem universellen und unverlässlichen Charakter wieder her. Zitat Ende. In der Kritik der bereits zitierten arabischen Autoren an der regionalen arabischen und islamischen Menschenrechtserklärungen wird erneut die Universalität der Menschenrechte eingeklagt. Diese Universalität ist keine Erfindung einer Kultur oder einer Zivilisation. Dennoch muss sie innerhalb einzelner Kulturen erkämpft werden. Die Aufgabe der Philosophie, insbesondere der Philosophie der Menschenrechte, ist, diese irreführende Rechtfertigungsstrategien solcher regionalen und religiösen Menschenrechtserklärung kritisch zu hinterfragen. Ich komme zum letzten Kapitel, nämlich Naturalismus. Wenn im Folgenden von Naturalismus die Rede ist, soll dieser nicht mit dem Naturrechtsbegriff verwechselt werden. Die Grundidee des Naturrechts besteht darin, dass jeder Mensch von Natur aus mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet ist. Die Naturrechte haben eine überzeitliche Gültigkeit, sie werden als vor- und überstaatliche Rechte verstanden. Die Naturrechtsphilosophie hat eine lange Tradition, die für Erklärungen wie zum Beispiel Petition of Right, Habeas Corpus Act, Bill of Rights und Déclaration des droits de l'homme et du citoyen von großer Bedeutung gewesen ist. Eine naturrechtliche Begründung der Menschenrechte innerhalb der islamischen Kultur hat eine philosophische Akzeptanz. Sie wurde zum Beispiel von dem marokkanischen Philosophen Mohammed Abed al-Jabri, sein Name steht, in seinem Buch, das ist erfreulich, ist ins Englisch übersetzt, Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought, dargelegt, um eine Implementierung der Menschenrechte im Kontext der arabischen islamischen Kultur zu legitimieren. Jabri ist vor ein paar Jahren verstorben, der ist ein Marokkaner, hat in Syrien Philosophie studiert und wollte nie nach Europa kommen. Hat gesagt, ich kann hier bleiben und philosophieren, auch wenn er ständig Einladungen bekommen hat, gesagt, es ist hier der Kampf wichtig wahrzunehmen. Was mache ich in Europa, wenn ich dorthin gehe? Sie haben andere Probleme. Ich fühle mich verantwortlich, selbstkritisch verantwortlich für diese Lage. Kurz zu Jabri. In seiner Rekonstruktion der universellen Begründung der Menschenrechte greift Al-Jabri auf die naturrechtliche Fassung des 18. Jahrhunderts zurück, vor allem auf die Theorien von Locke und Rousseau. Somit schließt er seine Begründung an die naturrechtliche Idee vor- oder außergesellschaftlicher Rechte an. Denn die natürlichen Rechte des Menschen gehen allen gesellschaftlichen Einrichtungen voraus oder liegen ihnen zugrunde. Sie sind demnach gesellschaftsunabhängige Maßstäbe und Beurteilungsgeschichtspunkte für gesellschaftliche Verhältnisse. Der Naturalismusbegriff wird hingegen in einem anderen Sinne verwendet. Darunter werden insbesondere, schreibt Ben Ashur, Werte und Rechtssysteme oder Lehren verstanden, die das natürliche Leben als das wichtige Fundament der Moral und des Rechts betrachten. Dies bedeutet, dass sich die etablierten Differenzen und Hierarchien zwischen den verschiedenen Seinsformen in der Natur in einem Rechtssystem widerspiegeln und dass sie ständig durch diese Naturvorstellung legitimiert werden müssen. Das Gleichheitsprinzip wird nur vor dem Hintergrund dieses Naturverständnisses erfasst. Dies kann nur Legitimierung bestimmter sozialer und politischer Ungleichheiten führen, wie zum Beispiel zwischen Herrn und Sklaven, Mann und Frau bzw. Herrschenden und Beherrschten. Die Frage, ob eine naturalistische Auffassung des Rechts in den arabischen und islamischen Erklärungen vertreten wird, kann meines Erachtens nur indirekt bejaht werden. In der Artikel 6 der Kairo-Erklärung steht: Der Ehemann, ich zitiere, ist verantwortlich für den Unterhalt und das Wohlergehen der Familie. Dieser Artikel wird häufig auf der Basis der vorherrschenden konservativen Interpretation von Verse 34 der 4. Sure an Nisa, die Frauen, verstanden, wie man Artikel 20 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Islam entnehmen kann. Der Rechtsphilosoph Ben Ashur weist zu Recht darauf hin, dass dieser Vers nicht nur in der traditionellen, sondern auch in der modernen islamischen Jurisprudenz in einer naturalistischen Perspektive interpretiert wird, die die Diskriminierung der Frauen in sozialen und politischen Bereichen begünstigt hat. Und da diese Meinung der vorherrschenden Meinungen unter den muslimischen Juristen entspricht, wird klar, in welchem Paradigma sich die arabischen und islamischen Erklärungen für Menschenrechte der Zeit bewegen. Der Zeit, sage ich, bis kurz vor dem arabischen Frühling. Ich komme zu meinem Bilanz. Bisher wurde anhand der Auseinandersetzung mit einigen arabischen islamischen Menschenrechtserklärungen gezeigt, dass die Debatte um die Universalität der Menschenrechte unterschiedliche Prozesse durchlaufen hat. Die ideologisch motivierte Versuche, wie man zum Beispiel in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Islam oder in der Kairo-Erklärungen finden kann, sind irreführend, da sie zum einen einem gravierenden Anachronismus verhaftet bleiben und zum anderen sich zu einer unüberwindbaren Kluft zwischen den Kulturen bekennen. Die Kritik einiger arabischer Philosophen, ich habe Triki, Jabri, Ben Ashur genannt, an einer begrenzten Vorstellung der Menschenrechte, wie sie in Form von Deklarationen arabischer und muslimischer Staaten oder in Form von Schriften einiger Autoren vertreten wird, weist auf die dynamischen Prozesse der Entgrenzungen kultureller Identität hin und plädiert für eine neue Universalität der Menschenrechte. Dabei wird deutlich, wie Grenzen in einer Kultur neu gedacht werden können. Allerdings bildet diese Kritik nur die eine Seite der Diskussion ab, denn die Universalität der Menschenrechte bedarf einer Begründung, die sie befähigt, einerseits einen neuen Universalismus zu legitimieren und andererseits dem Kulturpluralismus im Zeitalter der Globalisierung gerecht zu werden. Dieser Ansatz bedarf natürlich einer kritischen Auseinandersetzung und einer Befreiung der philosophischen Idee der Menschenrechte von hegemonialen Machtmonopol der internationalen Politik. Wichtige Aspekte dieser Kritik werden im Kontext der interkulturellen Philosophie reflektiert und finden zum Beispiel Ausdruck in der Allgemeinen Erklärung zur kulturellen Vielfalt, die von der UNESCO 2001 verabschiedet wurde. Obwohl seit dem 19. Jahrhundert in einigen arabischen und muslimischen Ländern Säkularisierungsprozess ausgelöst wurden, die später zur Implementierung der Menschenrechte geführt haben, leidet die Menschenrechtskultur immer noch an vielen gesellschaftspolitischen Problemen. Die Frage ist, was die realen Hemmnisse sind, die den Weg hin zu einer demokratischen und somit menschenrechtlichen Entwicklung blockieren. In Anlehnung an die Überlegungen des Sozialphilosophen Hisham Sharabi bin ich der Ansicht, dass die autoritären gesellschaftspolitischen Strukturen in einigen arabischen Staaten die praktische Verwirklichung der Menschenrechte verhindern. Diese sind nicht nur politischer, sondern auch sozialer und kultureller Art. In diesem Kontext fokussiert Sharabi seine Aufmerksamkeit verstärkt auf die konsequente Anwendung des Gleichheitsprinzips zwischen den Geschlechtern in einigen arabischen Staaten im Bereich des Rechts und im Alltagsleben, das heißt in der Familie, in der Schule und im Beruf. Besonders die Frauenrechte ermöglichen der Frau mehr Schutz gegenüber patriarchalischer Autorität. Sie müssen jedoch auch durch eine alltägliche und selbstverständliche Anwendung Teil des kulturellen Lebens werden. Kritik an den vorherrschenden patriarchalischen Strukturen wird auch von der feministischen Bewegung in der arabischen und islamischen Welt geübt und die Forderung nach Gleichheit wird zum Teil durchgesetzt. Das Beispiel von Tunesien. Dabei spielt auf theoretischer Ebene die Kritik an der patriarchalischen Auslegung des Korans eine prominente Rolle bei der Entstehung eines neuen Bewusstseins, dass es den Frauen erlaubt, sich von der religiösen politischen Hegemonie zu befreien. Auf der praktischen Ebene spielen die Institutionen und die Akteurinnen der zivilen Gesellschaft eine gewichtige Rolle bei der Verwirklichung dieses neuen Bewusstseins. Diese gesellschaftlichen und politischen Säkularisierungsprozesse können als Ausdruck der interkulturellen Vermittlung der Menschenrechte betrachtet werden. Sie setzen einen Prozess zur Universalisierung und somit zur Transkulturalität der Menschenrechte in Gang und fördern stabile institutionelle demokratische Strukturen. Um uns vor einem gefährlichen Abgleiten in einem naiven Kulturrelativismus oder Höhlenuniversalismus zu bewahren, ist es notwendig, ständig zu versuchen, die Verschiedenheit der Menschen im Lichte menschlicher Lebensbedingungen und im Horizont der Universalisierung der Menschenrechte zu denken.
Nun hören Sie noch Ausschnitte aus der Diskussion, wobei wir nur die Redebeiträge des Referenten bringen können. Die erste Frage betrifft die wachsende Bedeutung des Islamismus in den letzten Jahrzehnten, beispielsweise im Iran, aber auch in anderen Staaten.
Sie haben recht darauf hinzuweisen, dass es mit der Islamischen Revolution in Iran, sagen wir, viele Probleme entstanden sind. Allerdings würde ich für die wissenschaftliche Analyse zwischen zwei Diskursen unterscheiden. Einmal, wenn Sie von islamischen Staaten reden, dann muss man sehr differenziert reden. Für jeden Staat gibt es ja eine Verfassung, natürlich. Und was vielleicht so meinen, ist die Entstehung des Islamismus, wie ich Sie jetzt verstehe. Das heißt, Sie sprechen über eine nicht über islamischen Staaten, Sie sprechen über Islamismus. Das ist ja, haben wir, wenn Sie über Islamismus reden, dann haben wir mit einer politischen Ideologie zu tun, die nicht nur in Iran, schon früher in Pakistan und Ägypten in den 30er Jahren entstanden ist, mit Maududi in Pakistan und Sayyid Qutb in Ägypten. Sie haben zu tun mit den konservativsten Auslegung des Islam, die zuerst orthodox ist, aber auch politisch ist. Das ist so zur Differenzierung. Daher würde ich das unterstützen und meine ganze Arbeit zeigt, es gibt genug aufgeklärte Stimmen und selbstkritische Stimmen, die eigentlich uns, sage ich mal, interkulturelle Wege anbieten können und auch, was Sie gesagt haben, Zwangsheirat und so. Das hat mit Religion, ich glaube, wenig zu tun. Das hat mit soziale und historische Zusammenhänge. Wenn ich im Denken von Ben Ashur so alles betrachten würde, dann ist angeboten eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Begriffen von Historizität oder Naturalismus, das zu machen. Ich glaube, diese Autoren können uns hier helfen, so einen differenzierten Blick auch auf unsere europäischen Probleme sozusagen. Ich glaube, wir haben die gleichen Probleme. Es geht darum, ich spreche nicht von getrennten Kulturen, sondern wie man sich damit kritisch auseinandersetzen kann. Und daher sehe ich, meine Antwort ist ganz klar, eine Plädoyer für Unterstützung der aufgeklärten kritischen Stimme in diesen Ländern. Sie bieten eine Brücke, sie bieten uns eine Brücke, sie ermöglichen eine gesunde Auseinandersetzung. Es gibt viele irreführende Auseinandersetzungen, die momentan leider ablaufen.
Die zweite Wortmeldung betrifft die Frage, für wen Menschenrechte gelten. Es gäbe Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kinder und auch ältere Menschen, die in den Menschenrechtserklärungen nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt sind.
Mit Ihrem grundsätzlichen Problem bin ich einverstanden. Das heißt, das Bild des Menschen muss immer neu definiert und erkämpft werden. So, und von Anfang an, ich habe Charles Malek gelesen im Arabischen, Charles Malek sagt, erstaunlicherweise, dann es ist die Christen damit gemeint. Und hat sofort die Muslime ausgegrenzt, im arabischen Texten. Und dann, deshalb ist er schlecht rezipiert beim anderen Teil der arabischen Welt. Ich will nur betonen, dass die philosophische Frage, was es da für ein Menschenbild gibt, wenn wir über Rechte sprechen. Genau. Und meiner Meinung nach, es bedarf immer einer Diskussion. Das gehört zur Dynamik der Menschen, Anführungszeichen, Rechte, die immer neu definiert werden muss, jederzeit, jeder Kultur, wir Menschen, die hier leben, auch immer neu definieren, weil es gibt wissenschaftliche Entwicklung, juristische Entwicklung und die laden uns ein, darüber zu reflektieren, was verstehen wir eigentlich unter Mensch? Das ist eine ewige Frage, die zu einer Dynamik führt. Das wollte ich nur einfach ergänzen.
Eine weitere Frage betrifft das Recht auf Bildung. Ist dieses Recht in den von Sahan Duib behandelten Menschenrechtserklärungen aus dem muslimischen Raum berücksichtigt?
Ja, ein wichtiges Thema, Bildung. Eine Gegenposition, sage ich Ihnen, dass in Tunesien Bildung ist eine Pflicht und die Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken, werden bestraft. Werden zuerst eingeladen, warum sie nicht, und dann werden bestraft. Man muss daran aber denken, dieses Recht auf Bildung ist sehr allgemein aufgefasst. Das heißt, wir benötigen dafür Ressourcen. Sie benötigen auch dafür Verteilungsmöglichkeiten. Und die in manchen Ländern massiv fehlen, was ja das Problem zu Recht verschärft macht. In dieser Erklärung oder in diesem allgemeine Erklärung, natürlich gibt es eine Recht auf Bildung. Und meines Erachtens, meine Strategie, wie man das sehr einfach implementieren kann, erste offenbarte Sure im Islam, wissen Sie, lies. Lies. Der Koran beginnt mit lies. Lesen ist ein Befehl, sozusagen. Das heißt, Sie müssen lesen. Und das ist erste Offenbarung. Das heißt, es ist so, liegt auf der Hand sozusagen, Bildung so zu verstärken, geschweige von säkularen Begründungsmöglichkeiten. Ich sage, auch im theologischen Bereich ist das nicht so schwierig, so das zu unterstützen. Allerdings verweise ich auf diese Ressourcenknappheiten, Armutsprobleme, die im politischen autoritären auch Kontexte entstanden sind und durch Kolonialismus sowieso verschärft worden sind.
Ein weiterer Teilnehmer an der Diskussion sprach die naturrechtliche Begründung der Menschenrechte an. Diese Begründung gehe historisch weiter zurück als nur in die Aufklärungszeit, nämlich bis in die Antike, bis zu den Stoikern. Die griechische Philosophie sei sehr intensiv von arabischen Philosophen rezipiert worden. Daran schließt sich die Frage, ob durch die gemeinsame Rezeption der griechischen Philosophie in der islamischen Welt und im Westen nicht auch ein Boden für einen transkulturellen Dialog bereitet sei.
Ja, danke für diese interessante, aber hochkomplexe Frage. Ich will nur darauf hinweisen, dass es eine Arbeit von einem arabischen Philosophen, heißt Fahmi Jadan, zur Rezeption der Stoiker in der arabischen Kultur gibt. So, das ist eine Promotion auf Französisch. Allerdings, Sie weisen darauf zurecht, dass die Rezeption der Griechen uns verbinden kann. Natürlich, das ist ja eine Brücke. Mich macht immer so einfach stutzig, wenn ich in Tunesien immer so Philosophie studiert habe und war, die Griechen, sie gehören zu meiner Tradition eigentlich, nicht zur europäischen Tradition, zur arabischen, islamischen Tradition, sage ich. Ich bin inzwischen, habe mehrere Traditionen. Aber ich sage, wieso die Europäer zuerst? Die Griechen haben nie auf Europa hingewiesen, sondern auf Libyen, Ägypten und andere Länder sozusagen. Sie gehören zu denjenigen, jetzt philosophisch gesagt, die sie aneignen. Genauso wie Averroes. Averroes hat lange Zeit nicht den Araber gehört, sondern den Europäer. Sie haben ihn verstanden und angeeignet. Das ist mein Maßstab für Interkulturalität. Nicht, weil sie Araber und so, das weiß ich nicht, was es bedeutet, Araber und Muslime und Europäer. Das wirklich, habe ich enorme Schwierigkeiten, mit diesen Begriffen zu arbeiten. Aber Averroes hat eine Schule in Europa gemacht, weil er von Europäern wahrgenommen worden ist. So, daher meine erste Antwort, die zweite Antwort, ich glaube, für Menschenrechtsdebatte, denn ist mit dem Begriff von Natur Parallelen zum abrahamischen Begriff von Fitra. Fitra ist im Islam oder entspricht mehr oder weniger diesem Begriff von Natur. Wir sind alle von Natur her so gleich. Und diese naturrechtliche Debatte versucht El-Jebri zu aktualisieren, um zum einen die europäische, so sage ich mal, naturrechtliche Philosophen anzueignen, aber auch um eine abrahamische Wurzelbrücke aufzubauen, zu sagen, letztendlich, es geht nicht um die drei monotheistische Religionen vereinzelt, sondern um eine Einheit, und vielleicht kann Abraham als ein gemeinsames Erbe betrachtet werden. Das ist der Hintergrund dieser Debatte.
Die letzte Frage zielte darauf, wie es zu einer Einigung in den Menschenrechtsdebatten kommen könne. Sahran Tuhib habe dabei gegen den Bezug auf Transzendenz die Bedeutung des Konsenses, des transkulturellen Konsenses stark gemacht. Dieser Konsens könne aber auch scheitern. Müsse man daher nicht stärker über die Bedingungen dieses transkulturellen Konsenses nachdenken?
Danke. Das ist eine offene Baustelle bei mir. Die habe ich nicht im Detail behandelt. Was Ben Ashur zurückweist, ich glaube, nicht nur die religiöse Tradition, dass Rechte von Gott gegeben sind, aber auch, er hat vor Augen europäische Autoren sozusagen anerkannt. Das heißt, dass es sozusagen, es ist vorgegeben in diesem Sinne. Und das ist jetzt für alle gelten muss. Und er sagt wiederum mit dem Menschenbild, was heißt ja alle? Für die Erklärung, für die Franzosen waren wir unter Kolonialismus, das heißt vor kurzem, nicht Menschen. Das muss man klar sagen. Das heißt, sie haben ein Protektorat, sie wollen uns zivilisieren als Nichtmenschen. Und diese Debatte ist sehr frankophon, sozusagen. Aber Ben Ashur sagt, wir müssen wieder das Menschenbild neu verhandeln. In dem Fall, dass diese Diskriminierung oder diese Ausgrenzung über Debatte gelaufen wird. Mein Modell, an dem ich arbeite, dass eigentlich nach der tunesischen Revolution eine neue Diskussion über Universalität entstanden ist, die geht hervor vor dem Hintergrund der Unrechterfahrung. Das heißt, diejenigen, die behaupten, dass es kein Recht auf Leben gibt zum Beispiel, kann man ihnen zurücksagen, worauf verzichten Sie, wenn Sie auf Recht auf Leben verzichten wollen. Die Rechte sind so massiv verletzt worden unter autoritären Systemen, dass es inzwischen ein starkes Bewusstsein für Universalität der Menschenrechte bzw. für die Universalisierung, was wäre mein Plädoyer, für Universalisierung der Menschenrechte. Und leider habe ich so den Eindruck, an dem ich arbeite, ist diese Unrechterfahrung so prominent in dieser Diskussion. Das heißt, als ob der Mensch die Universalität oder die Universalisierbarkeit der Rechte wahrnehmen würde, erst wenn seine Menschenrechte verletzt sind. Und das steckt auch im Hintergrund der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte. Ich gebe zu, das ist ja eine, ich habe das Thema angesprochen, aber es ist eine offene Baustelle, wie man einen neuen Universalismus oder von, ich spreche eher von Universalisierbarkeit und von Universalisierung lieber als von Universalismus. Und dieses Zitat von Ben Ashur habe ich so als Motto genommen, weil wirklich ja die Probleme dort ja genannt sind.